Liebe Zen-Freundinnen und Zen-Freunde, das Thema gestern war, dass viele anerkannte japanische Zen-Meister die imperialistischen Kriege Japans im letzten Jahrhundert unterstützt haben. Die gestern nicht da waren, müssen das einfach als Tatsache so hinnehmen. Heute geht es nämlich darum, dass ich die Frage beantworten möchte oder versuchen möchte zu beantworten, wieso es zu so etwas kommen konnte. Ausgangspunkt ist dafür der Fall 11 aus dem Mummankan. Josho sieht die Eremiten. Josho ging zu einer Hütte, in der ein Eremit saß und fragte, ist der Meister da? Ist der Meister da? Der Eremit erhob seine Faust. Josho sagte, das Wasser ist zu flach, um hier zu ankern, und ging fort. Als er zu einer anderen Hütte kam, fragte er wieder, ist der Meister da? Ist der Meister da? Auch dieser Eremit hob die Faust. Josho sagte, frei zu geben, frei zu nehmen, frei zu töten, frei zu retten, und machte eine tiefe Verbeugung. Dazu ein Zitat vom Zen-Meister Takuan Soho, 1573 bis 1645, also schon lange her. Zen-Meister Takuan Soho war ein Multitalent und berühmt für seine Zeichnungen, Kalligrafien und Gedichte. Ihm wird auch die Erfindung des eingelegten gelben Rettichs zugeschrieben, den wir beim Mittagessen zum Reinigen der Schalen benutzen. Dieser Rettich wird deshalb auch Takuan genannt. Besonders bekannt ist Takuan so jedoch wegen seiner grundlegenden Darstellung der japanischen Kampfkünste. Er schreibt, ein Meister des Schwertes tötet nicht, sondern gibt Leben. Wenn es nötig ist, tötet er. Wenn nicht, verschont er. Frei zu töten, frei zu verschonen, richtig und falsch erkennen, ohne es zu erkennen, richtig, ohne zu richten. Sowohl im Buddhismus als auch in der Strategie der Kampfkunst geht es darum, Kensho zu erfahren, also das wahre Selbst zu erkennen. Die Mysterien der Kampfstrategie und die Essenz des Buddhismus sind letztlich eins. Hier wird eine der Ursachen angesprochen, die zur Fehlentwicklung des Zens beigetragen haben, nämlich die Verstrickung des Zens mit dem Kriegsadel. Aus dieser Verbindung von Zen und der Kriegerkaste des Samurai in Japan entwickelten sich die japanischen Kampfkünsten. Man darf sich jetzt nicht angegriffen fühlen, wenn man heutzutage hier in Deutschland Kampfkünste ausübt. Man kann Kampfkünste auf verschiedene Art und Weise ausüben. Aber bei der Entwicklung der Kampfkünste damals ging es eindeutig nicht nur darum, eine außergewöhnliche Konzentration und Freiheit im Geiste zu erlangen, also Kensho zu erfahren, sondern es ging eben auch darum, den Gegner zu töten. Die Samurai benutzten die Konzentration und Klarheit des Geistes, die sie durch ihre Zen-Praxis erlangen konnten, um ihren Gegner töten zu können. Und das im moralisch freien Raum, wie es auch schon Josho in unserem Koan andeutet. Frei zu geben, frei zu nehmen. Frei zu töten, frei zu retten. Frei von jeder Ethik. Frei von den 5 buddhistischen Verhaltensempfehlungen, den 5 Silas. Denn wenn der Kämpfer sein Schwert schwingt oder der Soldat sein Gewehr anlegt und dabei frei im Geiste ist, dann geht es nicht um ethische Grundsätze. Takuan schreibt weiter. Da gibt es keinen Geist im Schwert, keinen Geist in der Person, die damit zuschlägt und keinen Geist in der Person, die geschlagen wird. Und keinen Geist in der Person, die geschlagen wird. Alle sind leer. Wenn jemandes Geist an nichts hängt, dann kann er sich von einem Schwert zerteilen lassen, wie der Frühlingswind von einem Blitz. Dann kann er sich von einem Schwert zerteilen lassen, wie der Frühlingswind von einem Blitz. Da gehören auch die ganzen Sachen dazu mit dem rituellen Selbstmord, Bauch aufschlitzen und diese ganzen Sachen, nicht? Wenn man leer ist, dann kann man sich vom Schwert zerteilen lassen, wie der Frühlingswind von einem Blitz. Wenn das Schwert den Frühlingswind teilt, wird es keine Reaktion erhalten. Soweit Takuan, der Zen-Meister. In der Leerheit ist sowieso alles egal. So ist das könnte dahinter stehen, oder ist die Gefahr dabei. In der Leerheit ist sowieso alles egal. Da gibt es weder falsch noch richtig, weder gut noch böse. Eine konsequente Fortführung dieses Gedankens sind die sogenannten Spezialangriffseinheiten im zweiten japanisch-chinesischen Krieg und besonders dann im sogenannten Großasiatischen Krieg. Die Spezialangriffseinheiten, die Kamikaze-Piloten. Dazu schreibt der Zen-Priester Masunaga Raiho, 1902 bis 1981, der Ursprung des Geistes der Spezialangriffseinheiten liegt in der Leugnung des individuellen Ich und in der Wiedergeburt der Seele, die die Last der Geschichte auf sich nimmt. Da kommt diese ganze Karma-Geschichte mit rein. Seit uralten Zeiten bezeichnet Zen diese Umwandlung des Geistes als Errungenschaft der vollständigen Erleuchtung. Dazu schreibt der international angesehene Zen-Gelehrte, man kann sogar sagen, vielleicht der bedeutendste Zen-Gelehrte des vorigen Jahrhunderts, nämlich Taisetsu Teitaro Suzuki, 1870 bis 1966. Der ist hier besonders bekannt wegen seinem Buch Die große Befreiung, Einführung in den Zen-Buddhismus. Also der schreibt 1938, zu der Zeit lebte er noch in Japan, er schreibt, die Zen-Schulung ist einfach und direkt. Sie hat etwas von Selbstverleugnung und ist ohne alles störende Beiwerk. Diese asketische Neigung passt sehr gut zum Geist des Kämpfers. Für den Kämpfer kommt es auf Entschlossenheit und Zielstrebigkeit an. Und er darf nur eines im Sinn haben, kämpfen, ohne zurück oder zur Seite zu blicken. Gerade drauf los, um den Feind zu vernichten. In diesem Sinne äußert sich auch der Zen-Meister Shako Soen, 1860 bis 1919, der ist bekannt deswegen, weil er als erster japanischer Zen-Meister in den USA aufgetreten ist bei einem großen interreligiösen Kongress um 1900 und hat dort den japanischen Buddhismus vertreten, den Zen vertreten. Also dieser Shako Soen, Zen-Meister Shako Soen, sagt, die Kraft, die durch das Zen-Training entsteht, kann in militärische Macht, eine gute Regierung und dergleichen mehr umgewandelt werden. Sie lässt sich praktisch bei jeder Art von Vorhaben nutzen. Diese Kraft, sie wird auch Jōriki genannt, kennt jeder, der ein längeres Zen-Session absolviert hat, zumindest ansatzweise. Also wenn man so ein einwöchiges Session hinter sich hat, dann hat man so eine Power, die so aus dem Bauch herauskommt. Wenn man das intensiv betreibt, kann das sehr ausgeprägt sein. Diese Kraft ist aber per se jenseits von gut und schlecht. Jenseits jeder moralischen Vorstellung. Dazu wieder Suzuki, den ich eben schon erwähnt habe. Er schreibt das sehr klar, finde ich. Zen kann sich mit dem Anarchismus ebenso wie mit dem Faschismus, mit dem Kommunismus, ebenso wie mit der Demokratie, mit dem Atheismus wie mit dem Idealismus, sowie auch jedem anderen politischen oder ökonomischen Dogmatismus verbinden. Wenn also bei der Zen-Übung die Silas, das ist jetzt wieder mein, das Zitat ist zu Ende, wenn also bei der Zen-Übung die Silas zu wenig berücksichtigt werden, dann kann das zu Einstellungen führen, wie denen von dem eben erwähnten Zen-Meister Shaku Soen. Also nicht Suzuki, sondern die ich vorher erwähnt hatte. Der 1904 als buddhistischer Feldgeistlicher mit den Soldaten auf Schlachtfeld zog. Das war der russisch-japanische Krieg, wo es darum ging, Mandschurei und Korea aus der russischen Feuerschaft zu befreien und der japanischen zu unterwerfen. Also, dieser Soen, ein bedeutender Repräsentant des japanischen Zen-Buddhismus, schreibt 1904, als er als Feldgeistlicher in den Krieg zog: Ich wollte meinen Glauben prüfen, indem ich mich den größten Schrecken aussetzte, mit denen das Leben einen Menschen konfrontieren kann. Außerdem wollte ich, soweit mir dies möglich war, unsere tapferen Soldaten durch den erhebenden Gedanken des Buddha inspirieren, auf dass sie auf dem Schlachtfeld in der Zuversicht sterben können, dass die Aufgabe, um deren Willen sie sich aufgeopfert haben, groß und edel ist. Ich wollte sie davon überzeugen, dass dieser Krieg kein bloßes Gemetzel war, sondern dass sie gegen das Böse kämpften und gleichzeitig davon, dass die physische Vernichtung tatsächlich zu einer Wiedergeburt der Seele führt. Nicht im Himmel, sondern unter uns. Ich tat mein Bestes, um den Herzen der Soldaten diese Idee einzuprägen. Eine weitere Ursache für diese Fehlentwicklung des japanischen Zens, der damaligen Fehlentwicklung, ist in der Lehre vom Nichtdenken, nicht reflektieren und nicht unterscheiden zu sehen. Natürlich üben wir in unserer Koan-Arbeit ständig dieses Hinausgehen über unser rationales Denken, dieses Hinausgehen über das unterscheidende Denken, dieses Hinausgehen Gate, Gate, Para, Gate, Para, Sam, Gate, Bodhisattva. Man darf es nur nicht falsch verstehen. Genauso gehört zu jeder Koan-Schulung auch die Schulung des unterscheidenden Denkens. Wenn ich als Zen-Lehrer zum Beispiel meine Schülerin unter Ausnutzung meiner Lehrerrolle zu sexuellen Handlungen bewegen würde, müsste der unterscheidende Geist tätig werden. Der müsste dann auf einmal rufen: Halt! Hier läuft etwas falsch. Und wir wissen aus amerikanischen Zen-Klöstern, wir sind da mindestens zwei große bekannte Klöster in Erinnerung, wo genau das nicht passiert ist, sondern die Sangha immer gesagt hat: Naja, das ist Kritik, jetzt unbuddhistisch, wir konzentrieren uns auf unsere Übung und so weiter. Das geht uns nichts an. Krieg ist natürlich noch etwas anderes. Aber das Prinzip ist ähnlich. Das Hinschlachten von Menschen mit dem Ziel, ganz Ostasien dem japanischen Kaiserreich zu unterwerfen, das ist natürlich noch eine andere Nummer. Aber trotzdem, wir müssen diese Struktur im Kopf behalten. Und wieder der Teilsatz Deitaro Suzuki, dieser bedeutende buddhistische Gelehrte, schreibt für das Problem mit dem Nichtdenken, Nichtreflektieren und Nichtunterscheiden. Er schreibt sehr klar, allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit Satori allein ist es für Zen-Priester unmöglich, ihrer Verantwortung als Führer in der Gesellschaft gerecht zu werden. Und es ist nicht nur unmöglich, sondern es ist außerdem geradezu anmaßend, von ihnen zu glauben, dies reiche aus. Im Satori geht es um eine Welt des Satori. Doch Satori an sich ist nicht in der Lage, über die Berechtigung oder Nichtberechtigung eines Krieges zu urteilen. Die Ursachen für die kritiklose Unterstützung der imperialistischen Kriege Japans durch viele erleuchtete, und das will ich nicht abschreiten, Zen-Meister möchte ich jetzt zusammenfassen und dann noch einiges zu erläutern, was das für uns auch bedeutet. Also eine der Ursachen sind erstens mal, das habe ich gestern ausführlicher erläutert, das ist die Unterwürfigkeit des japanischen Buddhismus, des Zen-Buddhismus auch, gegenüber dem Staat und dem Kaisertum. Die buddhistischen Schulen waren zu einer Art Staatsreligion geworden. Und wer beißt schon die Hand, die einen füttert? Das ist die erste Ursache. Die Rangfolge ist aber keine Rangfolge, sondern es ist einfach eine Ursache. Zweitens, weitere Ursache sind die feudalen Strukturen, die nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Kloster bestanden. Die strikte Durchorganisation des Klosters im Zen-Sinne, oben, unten. Oder alle haben wir die gleiche Buddha-Natur. Deswegen ist es auch auffällig, dass sich im Wesentlichen nur außerhalb der Zen-Bürokratie, außerhalb der Großklöster stehende Zen-Priester und Zen-Mönche sich gegen die Kriegsbestrebungen Japans schon im Anfang des 20. Jahrhunderts gewehrt haben. Alle immer außerhalb dieser großen Klöster, weil sie eben nicht in dieser feudalen Klosterstruktur steckten. Alle, die in der Struktur steckten, haben sich nicht geäußert oder sogar unterstützt. Eine weitere Ursache, drittens würde ich mal sagen, ist die Ansicht von der Überlegenheit des japanischen Buddhismus, der japanischen Kultur und auch explizit, wie ich es gestern dargelegt habe, des japanischen Buddhismus. Begünstigt durch die Insellage und die jahrhundertlange Abschottungspolitik Japans. Das ist schon merkwürdig, dass sich irgendeine buddhistische Richtung sich als so überlegen und das auch noch mit einer Rasse verbunden fühlen kann gegenüber anderen Richtungen. Aber ich habe gestern dafür genügend Beispiele gebracht. Eine weitere Problem ist, dass im Zen streben wir die Aufgabe des Selbst an. Und das macht Schüler, Zen-Schüler und Zen-Meister, auch eben die Zen-Meister, empfänglich für die Hingabe an etwas Größeres. Ich habe mich also leer geräumt, sozusagen. Das Ich verschwindet für meine Hingabe an den Kaiser. So wurde das verstanden. Für den Kaiser und das japanische Reich. Sich hingeben für Japan und den Kaiser. Und das unter dem Motto, ich gebe mein Ich auf. Diese Konzentration auf die Aufgabe des Selbst und auf die Innenwelt der Zen-Übenden führte, und man kann auch vielleicht sagen, führt gelegentlich dazu, dass der Blick auf die Folgen der Handlung verstellt ist. Das ist eine weitere Ursache. Der Blick wird auf die Folgen der Handlung wird verstellt. Relative Dinge wie Krieg und Frieden verlieren so ihre Bedeutung. Die Innenschau wird überbetont. Beispiel möchte ich da für das Koan 29 aus dem Homonkan anführen. Da heißt es, Der Wind flatterte in einer Tempelfahne und zwei Mönche begannen zu argumentieren. Einer sagte, die Flagge bewegt sich. Der andere sagte, der Wind bewegt sich. Sie argumentierten hin und her und konnten keine Lösung finden. Der sechste Patriarch sagte dazu, es ist nicht die Flagge, die sich bewegt, es ist nicht der Wind, der sich bewegt, es ist euer Geist, der sich bewegt. Die beiden Mönche waren von Ehrfurcht ergriffen. Man kann dieses Koan missverstehen als Aufforderung, sich nur mit seinen inneren Prozessen zu beschäftigen. Da klingt die Nur-Geist-Schule des Buddhismus an. Wenn man den missversteht, dann geht es eben darum, nur seine inneren Prozesse sind bedeutungsvoll. Und es ist nicht bedeutungsvoll, aus welcher nationalsozialistischen Richtung der Wind weht, sondern es ist ja der Geist, der sich bewegt. Weitere Ursachen für diese Fehlentwicklung sind zu sehen, das hatte ich schon heute anfangs erwähnt, ich möchte es nochmal der Vollständigkeit erwähnen, ist die Verquickung zwischen Zen, Kampfkünsten und Samurai-Moral. Diese Verquickung erleichtert die Verherrlichung des Kampfes im Krieg. Ein weiteres Problem, was zu solchen Auswüchsen im Zen führen kann oder auch geführt hat, ist die Lehre des Akzeptierens der So-Heit. Es ist so, wie es ist. Was wollen wir uns darüber Gedanken machen? Wenn es heiß ist, ist es heiß. Wenn es kalt ist, ist es kalt. Warum beschäftigst du dich damit? Ich meine jetzt nicht ohne die Heiztemperaturen hier in der Sendung. Aber auch da kann man sich natürlich überlegen, muss man das alles so hinnehmen? Ist das wirklich so gegeben, dass es immer kalt sein muss? Aber es gibt auch ganz andere Dinge. Immer diese Gefahr zu sagen, es ist so, wie es ist. Shit happens und wir Buddhisten akzeptieren alles. Und das kann natürlich dazu führen, dass man alles Mögliche akzeptiert. Und in Japan war das ganz ausgeprägt. Kritik an dieser Kriegstreiberei, die wurde als dualistischer Geist verunglimpft. Widersprüche galten als unbuddhistisch. Widerspruchsgeist ist unbuddhistisch. Und das wurde natürlich in Japan noch besonders gefördert, dadurch, dass jegliche demokratische Kultur fehlte. Das war ja eben ein Kaiserreich mit noch gar keiner Erfahrung in Demokratie. Weitere Ursache, und damit komme ich jetzt zum Schluss mit der Ursachenaufzählung, eine weitere Ursache ist zu sehen in der Vernachlässigung der ethischen Prinzipien des Buddhismus, die ja in den fünf Silas formuliert sind. Wie der Dalai Lama schon sagt, Ethik ist wichtiger als Religion. Ethik ist wichtiger als Religion. Offensichtlich hat ein tiefes Satori nicht bei allen Zen-Meistern zu ethischem Verhalten geführt. Was man erwarten würde, die Buddha-Natur offenbart sich, und es müsste ja die Ethik von selber entstehen. Aber es scheint offensichtlich nicht so sein. Satori produziert nicht automatisch ethisches Verhalten. Diese ganzen Ursachen, die zu dieser jetzt da vielleicht gar nicht mehr so merkwürdigen, sondern vielleicht nachvollziehbaren Entwicklung, Verhalten der japanischen Zen-Schulen während der ganzen Kriegstreibereien Japans, dieses vielleicht nachvollziehbare Verhalten, ich will damit das ganz vorsichtig ausdrücken, begründet aber nicht, dass wir den Zen-Weg grundsätzlich ablehnen sollten. Denn wenn wir uns gut umschauen, dann werden wir bei allen spirituellen Übungswegen, egal welche wir wählen, feststellen, dass es starke und schwache Seiten gibt. Der Zen hat schwache Seiten, er hat auch starke Seiten. Im Ich könnte jetzt aufzeigen, ich könnte aufzeigen, im tibetischen Buddhismus könnte ich Beispiele bringen. Ich könnte zeigen, wie es in Sri Lanka von führenden buddhistischen Mönchen Sachen verzapft worden sind, wo man denkt, wie kann das sein? Burma, überall. Überall könnte ich aufzeigen, wie spirituelle Übungswege missverstanden werden, wie es zu Fehlentwicklung kommt. Und wir brauchen ja nicht weit zu schauen, wir müssen ja bloß hier unser Christentum angucken, wie auf der Flagge steht drauf das große Kreuz und was wurde gemacht? Für Jesus wurden Menschen dahin geschlachtet. Der Schock für uns Zen-Schüler ist jedoch immer noch, wieso passiert das auch im Zen? Zen, das doch zu einem erleuchteten Geist führt. Ich habe das immer noch im Kopf, ein erleuchteter, wirklich erleuchteter Zen-Meister, dem könnte sowas doch nicht passieren. Aber offensichtlich müssen wir auch diese Vorstellung von super endgültig für immer erleuchteten Zen-Meistern aufgeben. Wir müssen diese Vorstellung töten, um den martialischen Sprachgebrauch des Zens zu verwenden. Wobei es mir nach dieser Lektüre von dem Buch von Brian Victoria, auf das ich mich im Wesentlichen hier stütze, schwerfällt, solche Ausdrücke, solche martialischen Zen-Ausdrücke zu benutzen. Wir müssen wirklich akzeptieren, dass auch vollständiges Erwachen jeweils relativ ist. Relativ. Und dem Gesetz von Entstehen und Vergehen unterworfen ist. Wenn man sich es genau überlegt, warum auch nicht? Es ist ja klar. Es ist nicht beständig. Erleuchtung ist nicht beständig. Und genauso ist es auch das vollkommenes Erwachen, tiefes Satori, immer eben auch auf einer Bewusstseinsmatrix entsteht. Eine Bewusstseinsmatrix, die durch soziale und kulturelle Bedingungen vor Ort geprägt ist. Auch vollkommen erwachte Zen-Meister können sich solch einem Einfluss nicht entziehen. Wobei ich damit die einzelnen Zen-Meister jetzt nicht entschuldigen möchte. Aber es gibt ja auch einige wenige Beispiele von Zen-Mönchen, die sich von Anfang an gegen die imperialistischen Kriege Japans ausgesprochen haben. Es war also möglich, die Wirklichkeit zu erkennen und zu handeln. Aber Erleuchtung passiert immer auf einem sozialen, kulturellen Hintergrund. Und es gelingt einigen eben trotzdem die Wirklichkeit zu erkennen und entsprechend zu handeln. Zu unserer heutigen Wirklichkeit gehört aber auch zu erkennen, dass wir idealistische Vorstellungen von erleuchteten Menschen haben. Wir müssen sehen, dass manche tibetischen Lamas im Westen angekommen mit der hier üblichen sexuellen Freizügigkeit nicht zurechtkommen und ihre Lehrerrolle missbrauchen. Wir müssen sehen, und das könnte ich eine endlose Latte aufführen, was alles für Fehlentwicklungen zu beobachten sind. Das liegt eben daran, dass Erleuchtung nichts ist, was man oder Frau für immer erwerben kann. Es ist keine sichere Richtschnur, die stabil in allen Lebenslagen hilft. Sie kann nicht in allen Lebenslagen eine sichere Richtschnur für unser Handeln sein. Ein erleuchteter Zustand muss immer wieder neu erarbeitet werden und muss flexibel bleiben. Und dazu braucht Erleuchtung viel Demut. Demut, dass wir in einem erleuchteten Zustand zwar eine gewisse Art von Klarsicht haben, die sie jedoch nicht eine komplexe politische Analyse ersetzen kann. Was bedeutet das für uns in unserem alltäglichen Leben als Buddhistin oder Buddhist und als politischer Mensch? Als erstes sollten wir uns nicht an alles anpassen, nicht die Augen zumachen, und uns nicht auf unser spirituelles Leben zurückziehen. Brian Victoria, der Autor des Buches, der hat sich sehr stark gegen den Vietnamkrieg eingesetzt. Und als er damals in Japan weilte, da hat ihm sein Soto-Zen-Meister verboten, sich weiter gegen den Vietnamkrieg einzusetzen. Das würde ihn von seinem Weg zur Erleuchtung abbringen, wenn er sich dagegen einsetzen würde. Und er hat ihm auch sehr stark nahegelegt, nicht dieses geplante, damals schon geplante Buch zu schreiben über den Zen im Zweiten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg. Zum Glück hat sich Brian Victoria nicht daran gehalten und hat mit seinen Büchern und Artikeln bewirkt, dass die Rinzai-Schule, indem sie auf Bezug, also unsere Schule, indem sie Bezug auf Brian Victoria nimmt, sich für ihr Verhalten im und vor dem Zweiten Weltkrieg entschuldigt hat. Erschütternd zwar, dass dies erst 60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges erfolgte, aber immerhin. Also auf jeden Fall sollten wir ein großes Misstrauen gegenüber jeglicher Kriegspolitik an den Tag legen. Die Phrase, das Schwert, was tötet, ist auch das Schwert, das Leben schenkt. Wir können es ja leicht übersetzen, nicht? Das heißt also, die deutsche Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Ne? Das Schwert, was tötet, ist auch das Schwert, was Leben schenkt. Es tötet irgendwo Leute, damit irgendwelche Erdölversorgungswege nicht gestört werden, und dafür schenkt es uns dann Leben. Das ist mal ein bisschen plakativ, aber wir sollten jeder Kriegspropaganda entgegentreten. Nicht als passive Pazifisten, sondern wir sollten uns auch aktiv dafür einsetzen, dass zum Beispiel die deutsche Wirtschaft keine Waffen exportiert. Auf jeden Fall nicht an Saudi-Arabien. Aber wir brauchen gar nicht so riesig in die Ferne zu schauen. Wir können auch ganz einfach im Klein-Klein, in unserem Alltag, tagtäglich können wir auch schauen, was können wir tun, wo passen wir uns an und was können wir tun, um für mehr wirkliche Klarheit zu sorgen. Zum Beispiel auch im Zen-Kreis können wir darauf achten, dass hier keine feudalen Strukturen entstehen, wozu jede Vereinigung neigt, wenn immer irgendwelche Leute oben Ahnung haben und Leute, die weniger Ahnung haben. Die Schüler sind, neigen immer dazu, zu merkwürdigen, ich würde mal sagen, feudalen Strukturen. Also da können wir zum Beispiel drauf achten. Ganz konkret hier. Ich kann zum Beispiel mal berichten aus meiner Choka-Sangha. Ich habe also noch eine andere Sangha. Das ist die in Steierberg. Da haben wir uns an einem fast den ganzen Tag über Informationspolitik und Kommunikation in der Gruppe und über Machtstrukturen unterhalten. Und das ist wichtig. Und das ist nicht unbuddhistisch, sich über sowas zu unterhalten. Das lenkt nicht ab vom Weg, das gehört dazu. Das ist auch die Wirklichkeit. Machtstrukturen sind Wirklichkeit, sind Soheit. Und die muss man sich anschauen, die Soheit. Die Soheit ist nicht nur, ich bin genau jetzt, sondern zu der Soheit gehört auch die Geschichte dazu. Die japanische Geschichte und auch, wie es bei uns aussieht. Also wer im Elfenbeinturm, der nur Zen-Praxis lebt, der wird das nicht sehen wollen. Der erste Schritt zum Beispiel, ich will jetzt den Zen-Kreis Bremen überhaupt jetzt nicht als besonders gefährdet oder so hinstellen, aber der erste Schritt ist zum Beispiel, um feudale Strukturen im Entstehen hier zu vermeiden, ist zum Beispiel zu den Mitgliederversammlungen zu gehen. Da kommt natürlich kleine Kritik an die Gemeinde. Letztes Mal waren wir, glaube ich, zu 13 dort. Und Demokratie heißt immer auch, dass Leute mitmachen. Und zum Beispiel auch im Vorstand mitmachen. Das zur praktischen Umsetzung. Aber auch ganz anderes, auf ganz anderen Ebenen können wir praktische Umsetzung von Demut und Gefahren, die aus der Zen-Übung entstehen, die vermeiden. Zum Beispiel, wir können uns immer wieder anschauen, wo wir selber aggressiv sind, wo wir in unserem alltäglichen Leben als Autofahrer, Radfahrer, Arbeitskollege, Sangha-Mitglied und so weiter, wo wir ja aggressive Sprache üben, wo wir im Grunde selber kriegstreiberisch sind. Und eine andere Gefahr dabei ist, wir sollten uns anschauen, wo wir das abschneiden, wo wir das nicht sehen wollen, dass wir diese Tendenzen haben. Das ist noch schlimmer. Denn das ist einfach eine Grundstruktur, dass Menschen auch ein aggressives Potenzial haben und auch zu allen möglichen Kriegstaten in der Lage sind. Sondern wir sollten uns da auch nicht stellen, wenn wir solche aggressiven Tendenzen bei uns spüren. Wir sollten sie, ich sage nicht zulassen, sondern wir sollten sie wahrnehmen. Das heißt ja nicht ausagieren, sondern wahrnehmen. Und indem wir sie dualistisch, tatsächlich mit dualistischem Denken auch analysieren. Da gibt es eine Situation, wo wir beides machen müssen, wo wir wahrnehmen müssen, wie bin ich eigentlich, was ist meine Soheit, und auch, dass uns dessen klar werden müssen. Und uns nicht zu einem friedlichen Geist zwingen, sondern unseren Geist wahrnehmen, wie er ist. Die Soheit des Geistes, ob nun friedlich oder nicht. Und uns eben nicht nur aufs Meditationskissen zurückziehen, sondern miteinander kommunizieren. Darüber sprechen. Zum Beispiel in der Dienstagsgruppe alle 3 Wochen. Achtsames Sprechen, tiefes Zuhören. Dass wir da über solche Gefühle reden. Und wir dürfen dabei nicht das Ausgangskoan, Joshua besucht die Eremiten, dürfen wir nicht zum Vorbild nehmen. Wir sollen uns nicht gegenseitig die Fäuste zeigen. Wir sollten uns liebevolle Rückmeldung geben und nicht sagen, nicht den anderen beleidigen, das Wasser ist hier zu flach, um hier zu ankern. Wir sollten statt Kriegersprache, und Zen neigt leider zu Kriegersprache, wir sollten wie statt Kriegersprache achtsames Sprechen und tiefes Zuhören praktizieren. Das braucht die Welt. Sie braucht ein friedfertiges Umgehen miteinander und sie braucht nicht kernige Zen-Sprüche wie frei zu geben, frei zu nehmen, frei zu töten, frei zu retten. Zur Ehrenrettung von Joshua, den ich natürlich auch verehre als Zen-Meister, möchte ich eine kurze Erläuterung unseres Ausgangskorans noch geben. Joshua will mit seinen Kommentaren nur seine Freiheit des Denkens demonstrieren und nicht zum Töten aufrufen. Genauso wie die Eremiten mit ihren Fäusten einfach auf deftige Art und Weise deutlich machen wollen, dass sie an der Ehrenbezeichnung Meister nicht interessiert sind. Aber als Vorbild für achtsames Sprechen und tiefes Zuhören ist dieses Koan nicht geeignet. Vielen Dank fürs Zuhören.